Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Michael und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start. Und zwar die gute Miat. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ach, es ist Winter. Wir sind erkältet. Aber echt, deswegen klingen unsere Stimmen so ein kleines bisschen gedämpft. Aber da passt das Thema, das wir heute haben, eigentlich umso besser, weil wir, wenn man das spielt, dann bekommt man deutlich Fernweh und man wünscht sich in ein anderes, viel sonnigeres Land in der Naturumgebung eigentlich hin. Ganz weit weg von Deutschland, von den grauen Winter und allen und allmählich alle Husten um einen herum. Das passiert in diesem Spiel nämlich nicht. Und zwar reden wir heute über Shenmue 3.
Genau. Endlich. Nach 18 Jahren.
18 Jahre. Überleg mal. Also zwei Jahrtausendwende kam der erste Teil raus.
Ja, also sind das schon an sich 20 Jahre, seitdem das allererste Shenmue erschienen ist für die Dreamcast damals. Und nur durch Kickstarter wurde es ermöglicht, dass Shenmue 3 überhaupt entwickelt worden ist. Mhm. Und auch für den Yu Suzuki, dem Autoren dahinter, dem Spielentwickler, ist halt damit ein Traum in Erfüllung gegangen.
Also der hat mir persönlich gesagt, ich habe den getroffen und bin mit dem durch Aachen gelaufen und er hat sich da Sachen angeguckt und währenddessen ein bisschen erzählt und der hat gesagt, er hätte nie für Möglichkeiten, dass das so klappt. Der ist so unglaublich dankbar dafür. Und es ist auch, also man muss auch einfach sagen, es ist ein Wunder. Also es gibt zwar schon manchmal so Franchises, die so nach ein paar Jahren wiederkommen oder so. Und die waren dann halt eben, sind kommerziell dann meistens ausgerichtet. Also wenn jetzt irgendwie ein neuer Teil von Gears of War oder Halo oder so rauskommt, dann weiß man immer, okay, da geht es so eine riesen Fangemeinde. Aber Shenmue ist immer so speziell gewesen, dass es immer so eine Nische ist. Also es gibt Leute, die haben diese Spiele nie vergessen und so sehr ins Herz geschlossen. Es sind genug gewesen, um diesen Kickstarter zu starten. Er hat sich dann noch hier und da woanders noch Geld hergeholt und das jetzt ist es da. Also es ist unglaublich. Also hätte man mir vor 4, 5 Jahren gesagt, Shenmue 3 kommt raus, hätte ich schon Zweifel gehabt, ne, dass es hier fertig wird. Und dann muss man ja dazu sagen, ist Shenmue 3 ja richtig gut geworden und knüpft genau da an, wo Shenmue 1 und 2 aufgehört haben. Und dass das so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Also man hat fast das Gefühl, man macht so eine Zeitkapsel auf.
Ja, also total. Ich war auch so die ersten Sekunden, als dann der Titelbildschirm aufleuchtete und dann die bekannte Titelmelodie abgespielt worden ist, hatte ich dann so, wow, ist es wirklich schon so weit? Ne? Also es war schon ein komisches Gefühl, weil mit Shenmue 1 und 2 habe ich halt damals so zwei Spiele lieben gelernt, die ich auch nie vergessen habe. Natürlich hat man es ein bisschen anders in Erinnerung. Also wenn man jetzt heute auch zum Beispiel die alten Spiele einlegt in die Originalkonsolen oder auch die HD-Remakes, die kürzlich auch erst erschienen sind, ist natürlich jetzt dieser War-Effekt nicht mehr so da, weil wir sind einfach verwöhnt mit Spielen wie Red Dead Redemption 2 natürlich auch Yakuza an sich ja auch zum Beispiel anders funktioniert. Also jetzt die neuen Spiele, wenn man natürlich 1 und 2 für die PlayStation 2 noch spielt, ist das ja ein ähnliches Gefühl auch. Und Shenmue war aber für mich früher irgendwie, als ich das eingelegt habe, wie eine Reise nach Japan oder auch nach Hongkong. Und die hatten irgendwie so, dadurch, dass sie ja immer schon so gemächlich waren, also es war nie so eine Hektik in den Spielen drin, vielleicht nur vereinzelt, hatte man wirklich dann das Gefühl, man ist teilweise auf so einem Sightseeing-Trip. Oh. Und deswegen hat das auch so unglaublich Spaß gemacht, weil man wirklich mal sich selber Zeit nehmen konnte, dieses Spiel zu entdecken. Man konnte nämlich wirklich an jeder Ecke irgendwie was herausfinden, entdecken und Neues ausprobieren. Und das war zu dem Zeitpunkt noch sehr neu in der Spielebranche, also dass man da wirklich auch mal so an Automaten gehen kann, Getränkeautomaten in Shops, wirklich so durch das Sortiment stöbern, Gachapons, also diese kleinen Automaten mit den Kapseln, wo dann so Figuren, Schlüsselanhänger drin sind, also wenn man in Japan schon Urlaub gemacht hat, kennt man diese Geräte sehr gut und ja, überhaupt dann so durch die Gassen auch zu schlendern und mit Leuten zu sprechen. Also das finde ich, hat jetzt auch dieses neue Shenmue, also das Shenmue 3 genauso auch eingefangen. Also das funktioniert genauso, 1:1 ja. Eigentlich.
Also wenn man die alten Teile gespielt hat, dann kommt man da quasi sofort rein. Also man, die Steuerung ist ein bisschen modernisiert. Die Grafik sieht natürlich besser aus und alles, aber ansonsten ist das Spiel eigentlich vom Gefühl her identisch wie die Vorgänger, was sehr, sehr positiv ist. Was sich verändert hat, ist der Schauplatz. Also spielt nicht mehr in Hongkong, in diesen Betonschluchten, sondern das ist jetzt alles auf einer ländlichen Provinz in China. Und dadurch wirkt das ganze Spiel deutlich ruhiger, entschlackter, spiritueller, ein bisschen esoterischer sogar eigentlich. Und das ist ein ziemlich cooles Ding. Und bevor ihr jetzt fragt, so, Moment, ich habe noch nie Shenmue gespielt, will ich mich jetzt spoilern mit diesem Cast? Nein. Also wir werden so ein paar grundsätzliche Sachen über die Story erzählen, aber natürlich nicht alles verraten, weil natürlich ein sehr großer Teil auch der Reiz daran ist, an der Shenmue-Reihe diese große Geschichte zu erleben. Aber wir wollen so ein bisschen über dieses, also ist es ein gutes Shenmue geworden und kann man damit jetzt eigentlich nur einsteigen? Was macht Shenmue eigentlich aus? Darüber wollen wir hier auf jeden Fall quatschen, weil es sind ja auch die HD-Remaster letztes Jahr rausgekommen, die habe ich noch nicht gespielt. Und ich dachte vielleicht, dass wir beide mal eine Retrospektive irgendwie machen.
Sind die nicht dieses Jahr erschienen?
Ist die dieses Jahr erschienen? Kann auch sein.
War doch dieses Jahr, meine ich.
Kann sein. Aber ich habe so einen Hustenbonbon im Mund, Entschuldigung. Aber das ist, glaube ich, Anfang des Jahres oder so rausgekommen.
Ja, genau.
Ja, aber ich dachte, das wäre ein guter Anlass, da nochmal drüber zu reden, also das nochmal so inhaltlich und storymäßig durchzugehen. Man kann aber wirklich jetzt schon sagen, ohne zu spoilern, die Geschichte ist mit Shenmue 3 nicht abgeschlossen. Also Yuzuki hat so richtig dicke Sketchbücher, die er sich damals angefertigt hat und da, ich glaube, insgesamt 17 oder 18 Kapitel reingeschrieben. Und hier, das sind jetzt nicht 17, 18 Spiele, sondern jedes Spiel hat mehrere Kapitel. Und so wenn der Plan jetzt so weitergeht, dann möchte er noch in seinem Leben gerne Shenmue 4 und Shenmue 5 machen. Und dann sollte es eigentlich abgeschlossen sein. Ist die Frage, ob das natürlich noch so klappt, aber die Geschichte wird weitergeführt, aber kommt halt nicht zur Konklusion. Und vielleicht spoilerfrei kann man vielleicht dahin einsteigen, dass das eigentlich eine Rachegeschichte ist, ne? Das ist das Verrückte.
Genau, also der allererste Teil aus der Shenmue-Reihe beginnt ja, das kann man so sagen, ohne jetzt großartig zu spoilern, beginnt mit dem Mord an dem Vater von dem Hauptcharakter.
Ja, das müssen wir dramatisch sagen. Der Mord!
Von Ryo Hazuki und
Ryo Hazuki.
Ja, und dadurch startet dann in dem Sinne auch seine Suche nach den Tätern, nach den Gründen.
Die Suche nach den Gründen.
Jetzt fehlt noch die Tatort-Melodie.
Ich habe jetzt gerade so eine Hustimme, das müssen wir ausnutzen.
Und zieht sich in dem Sinne zwar durch die drei Teile, aber schwächt sich ein bisschen ab, weil natürlich Ryo auch andere Menschen kennenlernt und andere Beweggründe und dass er denen auch hilft und diese andere Gründe haben, dieselben Täter zur Strecke zu bringen, ohne jetzt irgendwie zu groß darauf einzugehen. Aber man kann halt so viel sagen, über den Verlauf der Spiele lernt er halt verschiedene Schicksale kennen, die mit seinem Schicksal verwoben sind. Und somit endet auch der zweite Teil, der dann direkt anschließend weitererzählt wird im dritten. Mhm. Und wichtig ist halt, dass er Ende des zweiten Teils auf seiner Reise von Hongkong nach ins Inland von China, in dieses kleine Bergdorf Bailiu, lernt er Shenfa kennen, beziehungsweise er rettet sie und sie weist ihn dann halt ein in diese Mythen, die ein bestimmtes Artefakt, dieser Phönixspiegel und auch diesen Dolch oder dieses Schwert, wo sich diese Mythen drum ranken und die beiden sind halt stärker miteinander verwoben. Insbesondere auch, weil dieser ominöse Shenmue-Baum direkt vor dem Haus von Shenfa steht. Und diese ganzen Geschichten auch von den anderen Personen werden halt zusammengeführt, gehen dann wieder auseinander. Das heißt, auch jetzt im dritten Teil trifft er sowohl auch auf alte Bekanntschaften, als aber auch natürlich seine Todfeinde und wiederum aber auch auf Bekanntschaften, die man vorher nicht in den Spielen getroffen hat oder ja, die vielleicht mal erwähnt worden sind, aber die in Zusammenhang mit seiner Familie stehen, mit seinem Vater. Hm. Und dadurch deckt man halt immer noch mehr Hintergründe von den von seinem Vater auch auf und auch erfährt mehr über ihn aus seiner Jugend und was es dann wiederum ausmacht, wie Rio dann auch geworden ist und dass er so vieles eigentlich von seinem Vater in sich trägt, weil die Leute halt immer sagen, ah, Hazuki, der kommt mir doch bekannt vor und deswegen, also das ist schon richtig schön gemacht. Man sieht auch im dritten Teil immer wieder Erinnerungssequenzen, die witzigerweise halt im alten Grafikstil gehalten sind. Und irgendwie wird man die ganze Zeit immer wieder mit den alten Spielen auch konfrontiert. Also ja. Es ist nicht so ein großer Bruch da, abgesehen von der HD-Grafik und mehr Details. Hat man aber jetzt nicht das Gefühl, was komplett anderes zu spielen, sondern ja, als würde man wirklich so, sagen wir mal, die 18 Jahre zurück, ein paar Jahre wieder drauf wegen der Grafik und ja, dann ist man so zu dem Stand, wie das Gameplay dann auch des Spiels ist.
Wird ja auch schon im Inventar deutlich. Ja. Also man macht dann halt das Inventar auf, man hat dort drin Fotos von den vergangenen Begegnungen. Zum Beispiel die Freundin, die alte Freundin, die Rio in in der Hafenstadt zurückgelassen hat. Und das sind dann so Erinnerungen an die früheren Teile. Und das ist schon, es geht schon direkt ins Herz eigentlich, ne? Also man merkt schon, dass das Ganze so eine melancholische Stimmung irgendwie hat. Und das ist auch, glaube ich, nicht also von Yu Suzuki jetzt nicht wahllos gewählt, dass es irgendwo in einem Bergdorf spielt, weil das ist wirklich, also es fängt mit diesem Paukenschlag an und wird dann zu dieser spirituellen Reise. Und da oben auf diesem Bergdorf hast du dann auch sehr, sehr viel Zeit, über alle Events dann nochmal nachzudenken. Und dann irgendwie ist diese große Pause dann umso bedächtiger. Ne? Man denkt dann erstmal über die restlichen 18 Jahre nach, die man verbracht hat zwischen Shenmue 2 und Shenmue 3. Und ich meine, jetzt haben wir viel über die Story geredet. Was macht man denn da eigentlich? Also die Orte sind detailliert, man untersucht diese Orte, man redet mit sehr vielen Leuten. Das ist eigentlich, man ist immer noch auf der Suche natürlich nach dem Mörder des Vaters. Warte mal, nach dem Mörder des Vaters. Und man sucht dort nach Hinweisen, wo der denn sein könnte, was es mit diesem Artefakt auf sich hat. Und
Prophezeiung.
Oh, wir brauchen nur so einen Heilfilter. Prophezeiung, Zeiung. Und das ist, aber eigentlich ist das Ganze super entspannt. Also es klingt jetzt sehr dramatisch. So. Es klingt so ein bisschen, als würde die Apokalypse kommen oder sowas. Aber tut es gar nicht.
Ja.
Ja. Also es hat so, man hat so ein bisschen das Gefühl, da bahnt sich was Größeres an. Aber Shenmue ist eigentlich ein total entspanntes, entschlacktes, ruhiges, seltsam meditatives Spiel, weil du eben zum Beispiel sehr, sehr genau die Umgebung dir anguckst. Und das macht Shenmue so genial. Das ist dieses Shenmue-Gefühl. Viele Leute, die von außen drauf gucken, die fragen sich, ja, ist ein Action-Adventure, ja? Also haben wir doch mit Heavy Rain und so haben wir doch genau dasselbe in Grün. Eben nicht, weil bei Shenmue hast du noch mehr Details, also die Umgebungen sind super detailliert und wirklich keine Ecke sieht genauso aus wie die andere. Du gehst in den Laden rein und in diesen Laden sieht alles individuell aus. Also krasser, teilweise krasser als in Yakuza sogar tatsächlich. Also es sind so viele Details da drin, das ist unglaublich. Und man kann jede verdammte Schublade aufmachen, man kann jede Tür aufmachen.
Fast jede.
Ja, also man kann alles Mögliche, man kann mit allem Möglichen interagieren. Und dieses Gefühl, dir die Umgebung genau anzugucken, das macht irgendwie, man nimmt diese Umgebung viel bewusster wahr als in anderen Spielen, oder? Also man hat irgendwie das Gefühl, dass hier wurde mit so viel Bedacht und mit so viel Überlegung ein Ort gestaltet, der dazu einlädt, guck dir jeden Winkel, guck dir jedes Detail irgendwie an. Und das ist auch wichtig, weil du zum Beispiel, wenn du dann irgendwie, irgendwann kommt man zum Beispiel in eine Wohnung rein, die wurde verwüstet von so ein paar Raufbäumen, du sollst Hinweise suchen. Also du suchst wirklich wie an einem Tatort dann jedes einzelne Detail und das funktioniert teilweise besser als in den Sherlock Holmes Spielen. Da bin ich super überrascht.
Ja, wobei man da sagen muss, dass bei den sogenannten Untersuchungsszenen nicht so viel an Möglichkeiten da sind. Also man öffnet hauptsächlich Schranktüren und Schubladen, da guckt man dann auch rein, aber du hast so nicht viel Interaktionsmöglichkeiten. Also das beschränkt sich halt darauf, du musst dann schon immer wirklich alles durchgucken. Du hast nicht unbedingt immer Hinweise, wo du dann tatsächlich ja logisch dann auch was finden kannst, sondern es ist teilweise wirklich einfach, ich gehe mal alles durch. Aber es macht trotzdem Spaß, weil du irgendwie wirklich in jeder Ecke auch was entdeckst. Da ist dann ein Schrank, wo wirklich dieses Leben der Person ja in einem kleinen Rahmen abgebildet ist. Dann stehen da Porzellantassen und Schriftrollen oder da Kleidungsstücke und teilweise kommentiert das Rio dann auch, indem er sagt, nee, da gehe ich lieber nicht dran, hinterher mache ich noch die Tassen kaputt oder sowas. Also das ist total süß gemacht. Es ist zwar nicht viel Interaktionsmöglichkeit in dem Moment da, aber die Details, die du dann da entdecken kannst, wenn man sich die Zeit lässt, also wenn man da durchhetzen will, das bringt einfach nichts. Das ermöglicht einem das Spiel auch nicht. Das Spiel sorgt dafür, dass man wirklich in Ruhe sich alles anschaut, in Ruhe die Personen befragt, weil am Anfang sind sie ja auch misstrauisch. Du musst erst das Vertrauen von denen bekommen, insbesondere halt durch Shenfa, die ja mit dabei ist und dir hilft. Erst dann merken die Bewohner, du bist jetzt zwar ein Fremder, aber du bist keine Gefahr für die. Und das wird aber Stück für Stück erst aufgebaut. Und das bedeutet, sehr, sehr viele Gespräche immer wieder auch mit denselben Personen beginnen. Und die sind nicht immer am selben Ort. Manche laufen auch herum, sind nur zu bestimmten Uhrzeiten auch da. Und das macht halt bei Shenmue, oder hat es schon immer ausgemacht, Shenmue hat einen Tagesablauf.
Ja.
Von wirklich morgens bis abends. Und in der Zeit musst du halt gucken, was du alles schaffst. Und wenn du es nicht schaffst oder wenn zum Beispiel die Person auch an dem Tag nicht da ist, muss halt am nächsten Tag wiederkommen. Mhm. Und das war halt auch von Shenmue immer schon diese Faszination. Weil wo hat man, abgesehen jetzt bei den Sims zum Beispiel oder Animal Crossing, einen Tagesablauf, wonach du dich richten musst, damit das Spiel weiterläuft. Oder einen Tagesablauf, wo du sagst, ja okay, heute muss ich mal ein bisschen arbeiten gehen, weil mein Geld wird knapp oder ich muss ein bisschen trainieren. Und dann wiederum gibt es dann Tagesabläufe, wo du dich dann nur auf die Story konzentrierst. Und das hatten die halt schon Teil 1 und 2 so gemacht und in Teil 3 wird das kontinuierlich fortgeführt.
Das ist so, dass diese ganze Umgebung, das ist Dorf und später gibt es noch einen anderen Handlungsort, so eine größere, ist kein Spoiler, sieht man schon im Trailer, ist halt so eine große chinesische Hafenstadt, genau, mit so traditionellen chinesischen Bogenbauten und so. Und Verzeihung. Und das wirkt alles so lebendig dadurch, weil jeder Mensch hat irgendwie eine Aufgabe in dem Dorf. Jeder hat irgendwie einen Charakter, also dadurch, dass du weißt halt auch, dass einige Leute dann arbeiten sind, zum Beispiel tagsüber. Und was ich total cool finde, was jederzeit in das ganze Leben dieser Dorfbewohner eingebunden wird, ist Martial Arts. Martial Arts ist überall in diesem Game. Und das macht auch total Sinn, also weil ursprünglich sollte Shenmue ein Rollenspiel-Spin-off der Virtual Fighter-Serie sein. Das ist auch eine Serie, die Yu Suzuki damals erfunden hat. Der war ja verantwortlich für ganz viele große Sega-Klassiker, unter anderem für Virtual Fighter. Und der ist 93 rumgereist, um Recherchen für Virtual Fighter zu machen. Unter anderem war der halt in Hongkong und all diese Erfahrungen dann eingebaut in dieses Spiel. Und wurde jetzt in Shenmue 1 das noch nicht so krass bemerkt. Also da war Martial Arts zwar drin, aber jetzt nicht so präsent. In Hongkong hatte das Gefühl, dass ein bisschen stärker da war, dass du nach China kommst, aber hier hast du jetzt full on, also das ist das Dorf von Jackie Chan. da sind alle, also selbst die Kinder trainieren, das ist total cool. Also es gibt da wirklich so, eine der ersten Szenen, die du siehst, du kommst irgendwie auf so einen Dorfplatz und da wird irgendwie so eine Art, also du hast das Gefühl, die gehen so ihren täglichen Treiben nach, was so fast wie ein Fest wirkt, obwohl es gar keins ist. Aber und dann trainieren die Kinder dort und jeder ist irgendwie hat lernt mit seinem Körper und mit seiner Selbstbeherrschung irgendwie umzugehen. Und man kann deswegen auch sehr viele NPCs ansprechen und fragen, ob sie mit einem trainieren wollen. Das ist also Teil auch der Spielmechaniken. Aber man hat irgendwie dieses Gefühl, alle Leute sind auch so, also nicht nur, dass sie den Tagesablauf haben, sondern sind auch so gechillt. Also so so schön entspannt. Auch anders als in der Hongkong-Episode. Vielleicht erinnerst du dich, da waren ja schon so ab, wo freakige Leute los, so wie dieser Hotdog-Verkäufer, so, yo man, eat my hot dog und so.
Ja, es super war halt klar, alles moderner. Aber ja, das sagen, oder sagt ja auch Shenfa immer in Shenmue 3, sie sagt ja selber, ja, wir sind halt abgeschieden. Sie erklärt halt Rio, wie sie zum Beispiel auch mal in die größere Stadt gehen müssen, um was zu besorgen, dass sie dann zum Beispiel zu Fuß gehen. Die haben dort keine Autos, keine Motorräder. Und auch allgemein sind sie ja komplett von der modernen Welt abgeschnitten. Und aber sie sagt so, sie leben halt so. Sie lernen auch die alltäglichen Dinge trotzdem, wie rechnen und schreiben. Und sie leben halt vom Vieh und von der Landwirtschaft und auch sicherlich vom Tausch auch mit anderen Städten und der Fischerei. Und steht deswegen ja halt auch so in diesem großen Kontrast dann zu dem zweiten Teil, der wirklich nur in Hongkong auch gespielt hat und wie du sagst, halt extrem freakige Leute auch dann dabei waren. So auch zum Beispiel, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, die mit dem Motorrad, Joy, genau, sehr coole Figur auch. Und das ist halt wirklich dann so ganz krass, wenn man dann nach Bali kommt und wirklich so diesen Blumenwiesen und grünen Wäldern das Farbenspiel auch von den verschiedenen Pflanzen, wie sich dann das Licht darin bricht und so, das ist so, als ich da angefangen habe zu spielen, dachte ich so, jetzt will ich dahin, auch wenn es ein fiktiver Ort ist natürlich, existiert ja nicht in der Wirklichkeit, aber es ist so, Urlaubsfeeling.
Man sieht ihn ja eigentlich schon am Ende vom zweiten, also da hast du ja diesen kurzen Abschnitt, der dort schon spielt, der auch vor dem Haus von Shenfa, also direkt, du landest ja quasi am Baum. Und dann kommt ja dieser, obwohl sie eigentlich immer präsent ist, überall auf den Covern und so, kommt sie eigentlich erst am Ende von Shenmue 2 vor. Und das ist, also deswegen hast du auch direkt im Vergleich. Also Shenmue, also der Baum, sieht total Panne aus eigentlich, wenn man den aus heutiger Sicht betrachtet. Also für Dreamcast-Verhältnisse war es okay, aber heute sieht das halt irgendwie nicht aus wie ein richtiger Baum, so mit 2D-Flächen oben. Und jetzt ist es halt wirklich so ein prächtiger, beeindruckender Baum, der wirklich in der Landschaft hervorsteht. Und ich finde auch dieser Technikwechsel oder die neue Technik, die kommt jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Weil Naturlandschaften sahen auf den alten Retro-Konsolen einfach doof aus. Deswegen hat man sehr viele Spiele gehabt. Deswegen hat auch Shenmue 2, finde ich, in Hongkong schon ein bisschen mehr Sinn gemacht, weil man diese Betonbauten und so hat. Und das wirkt dann trotz der alten Technik einigermaßen überzeugend. Aber Natur sieht irgendwie doof aus. Und jetzt mit der neuen Unreal Engine, die haben es ja mit der Unreal Engine gemacht und so, und mit diesen neuen Techniken und diesen fetten, also richtig guten, fast schon teilweise fotorealistisch aussehenden Texturen, sehen diese Naturlandschaften einfach mega beeindruckend aus.
Ja, auch in der Stadt später. Also auch wenn man dann denkt, okay, kommen dann wieder Häuserschluchten, aber mitnichten, weil das sind traditionelle chinesische Gebäude, die dann eingebettet sind in einer auch Berglandschaft. Drumherum sieht man dann die Berge, Wälder und wiederum dann auch den Fluss. Und das ist teilweise auch mit so Grotten noch dann dabei. Und das ist total schön gemacht. Also da hat man nicht so Betonbauten, sondern tatsächlich auch so Strandurlaub-Feeling an manchen Stellen sogar. Und das ist wirklich, man könnte schon fast auch die Händlerstände riechen, wie sie das leckere Essen anbieten. Das Sonnenblumenfeld. Oder das Sonnenblumenfeld. So, also es ist echt, also von der Atmosphäre her wunderschön. Und dazu auch natürlich dann die Musik, klassisch auch Melodien, die man halt auch von früher kennt.
Und alles so chinesische Instrumente. Also du hast diese Banjo-artigen, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber es sind diese Bretter, wo man die Saiten aufspannt. Die hörst du da sehr oft. Und du hast auch viel diese Drums und Instrumente, die man zumindest, wenn man Wuxia-Filme oder so guckt, dann erkennt man die auf jeden Fall alle wieder. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber es klingt sehr chinesisch. Und geil ist auch, dass dass aber trotzdem die Figuren und Charaktere so aussehen wie die Dreamcast-Originale. Also natürlich mit einem höheren Polycount, aber die sehen überhaupt nicht realistisch aus. Also sie haben gar keine, also klar, Kleidung und so sieht besser aus, aber im Grunde genommen ist es genau derselbe erweiterte Stil, der damals schon auf der Dreamcast gefahren worden ist. Und deswegen gibt es trotzdem keinen Bruch. das ist das Geile. Also stell dir vor, die Figuren hätten jetzt so ausgesehen wie bei, ich weiß nicht, Beyond oder so oder bei Detroit, also so fotorealistisch echter, einfach irgendwie anders, dann wäre das einfach ein viel zu großer Unterschied zu den vorherigen.
Klar, der Wiedererkennungswert wäre dann schwierig gewesen. Es ist zwar natürlich am Anfang ein bisschen ungewohnt, besonders wenn man so die ersten Gespräche mit den Dorfbewohnern hat und also Rio und Shenfa sind noch so sagen wir mal sehr schön modelliert, auch von den Gesichtern her, aber natürlich die Dorfbewohner sehen teilweise alle sehr comichaft schon. Und man gewöhnt sich dann aber auch daran, weil das die so sympathisch macht. Du weißt dann, okay, das ist dann der da oder das ist der Trainer oder das ist das Kind. Und weil sie dann trotzdem dadurch sehr individuell auch aussehen, auch wenn natürlich die Animationen, auch Gesichtsanimationen jetzt sehr hölzern sind, im Gegensatz. Man ist halt, wie gesagt, man ist verwöhnt von den Spielen.
Also so Körperanimationen gehen ja sogar, ne? Ja. Die sind ja, glaube ich, mit echten Schauspielern gemacht. Also
und das, es ist lippensynchron, wenn man es japanisch spielt. Ja.
Genau. Aber Gesichter sind, also da ist irgendwie ein Algorithmus, der die Lippen bewegt und man merkt an den NPCs, da hat man nicht so viel Arbeit reingesteckt wie in den Hauptcharakteren. Und bei jüngeren Personen sieht das eigentlich meistens sehr gut aus, trotzdem. Also ich finde, da passt es auch. Kinder sehen gut aus meistens und so. Wo die Qualität sehr, sehr schwankt, ist bei alten Personen. Mhm. Also so Rentner.
Und bei den Bösewichten auch hauptsächlich. Genau. Also bei den Schlägertypen.
Also wenn sie so, das sind richtig Karikaturen. Mhm. Also die alten Leute sind irgendwie Karikaturen und die Schläger sind Karikaturen. Nicht alle. Also es gibt auch manchmal Gesichter, wo du denkst, okay, sieht eigentlich ganz cool aus. Aber Verzeihung, aber da ist die Qualität halt einfach sehr, sehr schwankend. Aber ich finde es cool gemacht. Es gibt nicht mehr so viele Ladepausen wie vorher. Alles wirkt irgendwie fließender. Du kannst jetzt irgendwie ohne Unterbrechung in Gebäude reingehen. Das ist jetzt, also es sind mehrere größere Abschnitte zwar schon, also es ist nicht so ganz fließend Open World oder so etwas, aber es fühlt sich alles so viel flüssiger und schneller an und man hat nicht das Gefühl, dass man die ganze Zeit, also es war ja bei der Dreamcast-Version schon so, dass man sehr viel Zeit auch in Ladescreens verbracht hat und sowas und das ist jetzt zum Glück alles komplett weggefallen und ich finde, also mir gefällt es technisch richtig gut. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass die so enttäuscht sind, wie das aussieht. Ich bin aber der Meinung, für ein Kickstarter-Projekt, was ein deutlich geringeres Budget als damals zur Verfügung stand hatte, also es ist ja wirklich, sind ja ganz andere Verhältnisse heute, finde ich das fantastisch. Also mich begeistern vor allen Dingen diese Texturen.
Ja.
Und also wie das Essen aussieht, ja. Wie sieht dieses Essen aus?
Da ist es übrigens ein bisschen schade. Also Essen gibt es dort jede Menge, verschiedene Stände auch oder Geschäfte und man kann sich halt zufuttern. Aber es gibt keine Essanimation. Ja. Die hätte ich mir sehr gewünscht, so wie halt in Final Fantasy 15 oder im Yakuza, weil es sieht so gut aus und ich will das gerne sehen, wie man es isst.
Also in Final Fantasy 15 sieht das Essen zugegebenermaßen noch besser aus. Das ist aber auch schwer zu toppen, ey. Also da haben sie extra.
Ja, auch hier Monster Hunter, da siehst du das halt auch dann, ne? Wie die dann das zubereiten und dann auch also essen hinterher.
Irgendwie hat Final Fantasy 15 das schmackhafteste Schnitzel, das je in einem Spiel, das je überhaupt abgelichtet wurde. Also keine Schnitzelkarte. Nicht einmal die deutschen Schnitzelkarten kommen da irgendwie entgegen. Das ist so lecker. Wie geht das eigentlich? Und dann in HDR sieht es noch leckerer aus. Aber Shenmue 3 ist nah dran.
Also, genau. Also man kann sich halt dann dahinstellen, sich das genau im Detail angucken. Es ist Wahnsinn, wenn man auch ranzoomt. Also man hat so eine Art Kameraperspektive, ist aber nicht eine echte Kamera, sondern ist nur eigentlich dazu da, um Kräuter aufzulesen und einfach auch Dinge, also wenn du die Untersuchungsszenen hast, dann kannst du damit das besser auch alles sehen. Hm. So eine Art Ego-Perspektive. Aber das Interessante ist, es ist alles so detailliert. Man kann die Schriften auf Büchern lesen und auf Verpackungen. Man kann das einzelne Gemüse erkennen und die Fleischbällchen und Blätter und sowas. Also da ist es auf jeden Fall nicht arm an Detail.
Ja.
Was natürlich fehlt, ist die Fauna. Das merkt man halt schon, wenn du durch die Natur streifst, flattern jetzt nicht plötzlich Vögel aus dem Busch oder dir springt irgendwie was entgegen. Man hört es die ganze Zeit, also die Soundkulisse ist fantastisch. Du hast wirklich das Gefühl, du bist auch in so einem Bergdorf oder Dschungel. Mhm. Und du hörst Vögel, später in der Stadt hörst du Hunde und Katzen. Man sieht sie aber nicht. Also man sieht sie zwar in einer Eröffnungssequenz und man sieht mal bei einer Untersuchungssequenz auch eine Katze, aber leider sehr spärlich animiert. gut, das ist halt nicht mehr drin gewesen. Das ist nur ein bisschen schade, weil man natürlich von der Atmosphäre her, du hörst die ganze Zeit Tiere, aber du Schmetterlinge sieht man und Glühwürmchen. Das auf jeden Fall, das sieht auch auf jeden Fall auch bis abends spät bleiben, auch wenn Rio dann sagt, ich muss nach Hause. Also bleibt mal draußen und guckt euch alles im Dunkeln an. Das leuchtet wie ein Korallenriff. Also es sieht wunderschön aus dann.
Wie Märchen eigentlich.
Ja, also total.
Ja, und Fische gibt es natürlich, weil man die angelt.
Genau, ja, die sieht man dann in den Angelsequenzen, aber sonst siehst du da jetzt auch keine Fische rumspringen.
Also diese Tagesstruktur, die führt auch dann so zu der Art und Weise, wie man das spielt. Chimbo ist zum einen Teil für diese Adventure-Aufgaben, mit Leuten reden, herausfinden, was muss man als nächstes machen. Und dann gibt es dort, ist da so reingekoppelt zu einem so ein ganz leichtes Rollenspielsystem. Und das ist wiederum gekoppelt an ein Finanzsystem, kann man das sagen? Also man kann Geld verdienen.
Ja, muss.
Man muss Geld verdienen. Und dieses Geld, das braucht man, um die Kampfkünste zu erweitern. Und diese Kampfkünste braucht man, um an bestimmten Stellen des Spiels weiterzukommen. Da gibt es eine frühe Situation, wo man zum Beispiel so Raufbeuter aus einem Haus vertreiben muss. Und das klappt halt nicht, weil Rio zu schwach ist. Und er muss dazu bestimmte Techniken lernen, die aus einem Dojo kommen. Und das kann er machen, indem er solche Schriftrollen bekommt. Das sind so Einladungsschriften, wie man das nennen möchte. Also so ein kleines Röllchen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, dran zu kommen. Und das eine ist, das hast du gerade erwähnt, man kann Kräuter sammeln. Und diese Kräuter, wenn man besondere Mischungen zusammenstellt, dann gibt dir der Kräutertyp, der Kräuterhändler, dann nicht nur einfach Geld, sondern sagt dann, ey, das ist geil. Hier kriegst du direkt eine Kampftechnik von mir. Also das ist meistens sogar die günstigste Möglichkeit. Oder du kaufst die Dinger. Und das machst du entweder durch ehrliche, harte Arbeit, zum Beispiel Holzhacken. Sehr monotones Minispiel, aber man kriegt damit auf jeden Fall Geld. Oder man macht Glücksspiel.
Ja, also Glücksspiel ist dort auch eine zentrale Rolle. Und es gibt sehr viele Bereiche, sowohl jetzt in dem kleinen Bergdorf als auch später in der Stadt, wo man dann verschiedene Glücksspiele ausprobieren kann. Und das sollte man auch machen, weil später ist das so, die Kräuter sind irgendwann erschöpft. Die kann man einmalig immer aufsammeln an den bestimmten Punkten in der Welt, aber dann wachsen die nicht mehr nach. Und das bedeutet natürlich, irgendwann ist dann diese Geldquelle, die wirklich sehr gut ist, wenn man da fleißig sammelt, auch erschöpft. Es gibt dann noch die Gachapons, also aus den Automaten, wenn du so bestimmte Sets komplett hast, bekommt man dann dafür auch entweder im Tausch Kampffähigkeiten oder Geld. Und wie gesagt, dann das Glücksspiel, was aber teilweise sehr mühselig ist, weil um an den Glücksspielen teilnehmen zu können,
ja.
Braucht man Marken, die tauscht man dann halt gegen Geld. Und mit den Marken nimmt man dann an den verschiedenen Stationen teil, wo man mal mehr Pech, mehr Glück hat. Es gibt natürlich auch Wahrsager, aber das gilt dann immer nur für den Tag einmalig und dann muss man es ausprobieren. Wenn man dann hinterher mehrere Marken gewonnen hat, kann man diese eintauschen gegen Gegenstände. Da sollte man auch schon möglichst sich Gegenstände holen, die sehr viele Marken wert sind. Und die tauscht man hinterher in einem Pfandhaus wieder gegen Bares um. Also es ist sehr kompliziert und sehr komplex. Es macht auch Spaß, weil man dann so ein bisschen strategisch herangeht. Aber es dauert unglaublich lange, bis man gewisse Summen an Geld zusammen hat. Und das Spiel lebt halt davon, dass Rio sich verschiedene Sachen, ob jetzt Essen oder Kampfrollen, Medizin, Spielereien, irgendwelche Gegenstände, Sammelgegenstände, Kleidung kann man auch kaufen und braucht auch teilweise sehr viel Geld für das Vorankommen in der Story. Und das ist dann manchmal ein bisschen langwierig, bis man das dann zusammen hat, weil man dann den Tagesablauf eigentlich nur darauf auslegt, Geld zu verdienen. Also du kommst in der Story nicht weiter, du kämpfst auch an sich nicht, sondern bist eigentlich nur dann am Geld sammeln. Es gibt noch dann das Fischen, mit dem kann man dann auch entweder an einem Wettbewerb teilnehmen oder halt auch, je nachdem wie gut der Fang ist, auch daran dann Geld verdienen.
Genau. Und man hat da schon eine gewisse Freiheit auf jeden Fall, was man da als nächstes macht. Man kann sich da seine Lieblingsmethode aussuchen. Allerdings gibt es irgendwann auch so Stellen im Spiel und das ist ein Kritikpunkt, wo man das Gefühl hat, das ist schon ein bisschen gestreckt mit dem, mit der Spielzeit. Also da hätte man, das Spiel geht so ungefähr 30 Stunden Und manche Leute spielen es auch in 25 durch, je nachdem, wie gut sie durch den Tagesablauf kommen. Man hat aber nicht den Eindruck, dass das Spiel ein bisschen besser gewesen wäre, hätte man an einigen Stellen ein bisschen gekürzt. Also es gibt dann so manchmal so ein, zwei große Blocker, wo du sehr viel Geld brauchst und wo du sehr, sehr viel sammeln musst. Und klar, man kann dann sogenanntes Safe-Scamming machen, dass man dann abspeichert und dann irgendwie das Geld behält und dann irgendwie versucht, dann nochmal Glücksspiel zu machen, solange bis es irgendwie funktioniert und dann einen neuen Spielstand macht. Das ist aber eigentlich nicht so richtig die präferierte Lösung.
Das also, ist nicht dann so durchdacht, nee.
Ja, also das ist schade, denn Shenmue 3 wäre ohne das auf jeden Fall auch deutlich besser, weil so kommt man dann doch trotzdem irgendwann an den Punkt, wo es ein bisschen monoton wird. Und wenn die Welt nicht so lebendig wäre und es dort nicht so viel zu entdecken gäbe, würde man eigentlich auch aufhören. Mhm. Das ist der einzige, aber nicht ganz unbedeutende Kritikpunkt an dem Spiel. Weil, also bis dahin ist es super, man brüht auch gerne diese Minispiele aus und so weiter und so fort. Und es, viele davon sind auch ganz witzig, aber irgendwann merkt man eben, dass es so künstlich, dass so eine richtig krass künstliche Blockade irgendwie drin ist, wo du auf einmal so viel Geld einsammeln musst, wo du denkst, hä, wie soll ich da denn jetzt dran kommen? Soll ich jetzt tagelang Holz hacken?
Ja, genau. Ja. Also man bekommt halt auch nicht viel. Wenn man jetzt so bedenkt, in anderen Spielen, wo du dann zum Beispiel durch die Kämpfe schon alleine Geld bekommst oder durch manche Minijobs so viel, dass man da wirklich schneller auch an das Ziel gelangt, ist das da sehr mühselig und das steigert sich halt im Spiel. Also das gibt einem am Anfang eine Sequenz, wo das verlangt wird und später auch nochmal. Und da ist die Summe aber wesentlich höher und die Kräuter sind wesentlich weniger mittlerweile, so dass man dann halt tatsächlich sehr lange dafür braucht, um dann weiterzukommen. Es gibt sicherlich welche, die sind da sehr geschickt drin, die sind auch vielleicht bei den Minispielen sehr versiert, dass die dadurch beim Holzhacken irgendwie schneller vorankommen. Oder auch in der Stadt kann man zum Beispiel auch wieder den bekannten Gabelstapler fahren.
Ja.
Kein Rennen, aber man arbeitet halt wirklich, man bringt Paletten von A nach B.
Ja, da gibt es auch eine kleine Überraschung, die wir nicht verraten, aber die ist sehr, sehr cool. Also man hat sehr viel für die Kickstarter-Fans und auch generell für die Fans, die Rioro seit Jahren nicht vergessen haben, eingebaut. Und dieses Katzen im Hintergrund ist übrigens mein Kater und der versucht hier gerade auf diesen Stuhl hochzulaufen. Was für ein kleiner Schlawiner. Aber es sind viele, viele kleine Kleinigkeiten drin. Katzen gibt es übrigens auch. Und
ja, hatte ich ja erzählt, dass man die hört, aber nicht unbedingt sieht.
Ja, genau. Also sind nicht so clever eingebunden wie jetzt bei Yakuza oder Judgment. Bei Judgment hat mir das mal sehr gut gefallen, dass man immer diese Katze suchen muss. Aber das ist prinzipiell schon ziemlich cool, was man da eigentlich so entdeckt. Das ist die einzige Schwäche an diesem Spiel. Dieses Blockieren. Also ich weiß noch nicht genau, warum diese Spielzeitstrecke, wenn die nicht wäre, wäre das Spiel ganz, ganz großartig. Und so ist es eigentlich nur sehr gut.
Ja, und da ist das halt auch das Problem. Durch dieses Strecken der Spielzeit, wenn man so viel Geld verdienen muss, ist ja auch dann der Tagesablauf.
Ja.
Irgendwann sind die Stunden rum und er muss wieder zurück ins Haus. Da geht das noch. Später in der Stadt ist er in einem Hotel untergebracht und da kostet jede Nacht natürlich auch Geld.
Ja.
Und das heißt, in dem Sinne geht das, zwar keine hohe Summe, aber geht das Geld auch wieder drauf. Und dann braucht man auch noch, ganz wichtig, Ausdauer. Ausdauer ist bei ihm, bei Rio nicht nur dazu da, damit er lange laufen kann, sondern auch, wenn er in Kämpfe verwickelt wird, muss diese Ausdauer möglichst voll sein, weil man sehr, sehr schnell sonst K.O. geschlagen wird. Und die Ausdauer kann man nur durch Essen und Schlafen dann wieder auf 100% bringen. Und Essen muss man sich natürlich dann auch wieder kaufen. Und dann kommt es immer darauf an, welche Produkte halt geeignet sind, um relativ günstig schnell Ausdauer zu bekommen. Oder wo du halt zig Sachen von kaufst oder das ist sehr sauteuer. Das kommt dann halt noch dazu. Und wenn dann das so ein Moment ist, wo du einfach unglaublich viel Geld verdienen musst, ist das so ein bisschen langwierig und zermürbend. Aber nichtsdestotrotz will man ja wissen, wie es weitergeht. Und man will ja einfach mehr noch in der Welt dann sehen und ausprobieren. Und deswegen sagt man sich, okay, dann gehe ich halt diese Glücksspiele einfach immer mal wieder durch und fahre wieder Gabelstapler und hacke Holz und sowas, bis ich halt mein Ziel dann da erreicht habe.
Jetzt würde man sagen, naja, war das in den alten Shenmue-Teilen nicht auch so? Und ehrlich gesagt habe ich das nicht so empfunden. Also jedenfalls in meiner Erinnerung.
Nicht so stark.
Ja.
Also ich gab es schon, also auch der Tagesablauf hat teilweise einem immer ganz schön strikt durch die Rechnung gemacht.
Weil, ja, aber nicht so krass, nicht so frustrierend. Oder wirkte das damals auf uns einfach anders?
Es war vielleicht ein bisschen anders noch.
Ja.
Also man musste natürlich auch da ganz viel Geld verdienen, teilweise auch um wichtige Moves zu erlernen.
Ja.
Aber mir, ja gut, ich habe auch teilweise im ersten Teil so in Erinnerung, dass ich da manche Tage, also von Rio, manche Tage hatte, wo er wirklich nur immer von A nach B was mit Geld besorgen musste und dann der Tag so schnell wieder rum war, dann musste er wieder zurück und dann wieder dann hinrennen, weil die Strecken sind ja auch sehr lang teilweise im Spiel und es gibt nicht unbedingt so Möglichkeiten, dass man sagt, man kann schnell von A nach B, sondern muss laufen. Zum Beispiel bei im ersten Teil von Shenmue 3 hast du noch so Quick Points, wo du dann, wenn du von Shenfas Haus aus rausgehst, kriegst du dann die Wahl, möchtest du zum Marktplatz, möchtest du trainieren oder Geld verdienen. Da wirst du dann automatisch dann schon hintransportiert. In dem zweiten Teil ist das leider nicht, dann musst du halt wirklich die Strecken immer laufen, bis du dann zu dem Punkt kommst, wo du dann entsprechend was machen kannst. Ist nicht schlecht, weil irgendwann öffnet sich die Welt so weit, dass du auch Bereiche betreten kannst, wo vorher die Türen geschlossen waren. Das sind dann auch Abkürzungen. Ich meine, das gibt ja dem auch eine gewisse Atmosphäre dadurch, dass du dann einfach mal eine andere Strecke wählst und durch andere Bereiche läufst. Aber es zieht sich, weil teilweise, wenn du dann auch die Leute befragst, musst du dann den nächsten erstmal wieder befragen und dahin rennen und du läufst Kilometer, also richtig Kilometergeld in dem Spiel und dann zieht sich das natürlich auch dann hin.
Ja, man fragt sich, ob man das vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Budget vielleicht auch hätte noch optimieren können. Da ist der Plan irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht so ganz aufgegangen.
Ja, so sagen wir mal, so Punkte auf der Karte. Also man kann die Karte auch nicht heranzoomen. Es gibt eine Kräuterkarte, aber es gibt keine, die Karte, die man unten in der Ausdaueranzeige sieht, die kann man nicht wirklich ranzoomen. Es gibt auch da keine Möglichkeit dann zu sagen, ich möchte dann dahin, sondern es ist dann halt wirklich strikt, dass du das laufen musst. Und was zum Beispiel auch ist, das Spiel legt dir ja nichts in die Hand bei den Quests. Es gibt nirgendwo ein Icon, was aufploppt und dann sagt hier, sondern du hast das Einzige, was du hast, ist noch in der unteren rechten Bildschirmecke, kommt dann mal ein Ausrufezeichen, dass diese Person für dich eine Quest hat. Aber auf der Karte oder so siehst du nichts. Du musst wirklich selber dich durchfragen und gucken und manchmal auch logisch schlussfolgern, wer könnte im Zusammenhang mit der Anfrage stehen.
Finde ich aber cool. Das gefällt mir wiederum sehr, sehr gut. Also, dass man nicht so eine klare Anweisung bekommt, sondern es ist schon, da gibt es auch eine klare Trennung, muss man sagen. Ne? Also, das Dorf ist wirklich noch relativ geführt. Also, das Dorf wirkt fast schon wie so ein Reminder, wie so ein Eröffnungskapitel. Wir sind ein sehr großes, umfangreiches Eröffnungskapitel, damit man sich wieder so ein bisschen daran gewöhnt, Shenmue zu spielen. Und wenn man dann in diese Hafenstadt kommt, dann geht das Ganze dann schon auch von der Organisation. Also muss man auch seinen Tagesablauf wirklich gut organisieren und gucken, dass man das Beste aus seiner Zeit macht. Und auch eine Art von Training, auch eine Art von, also Rio ist jetzt in den Zeitpunkt 21. Er lernt ja jetzt wirklich mit seiner Zeit irgendwie umzugehen. Er muss die Sicherheit so einteilen, dass die am sinnvollsten genutzt ist. Ich glaube schon, dass das Ganze auch ein bisschen was beim Spieler auslösen soll in Überlegung, was mache ich jetzt eigentlich? Wir sitzen vor einem Computerspiel und sollen uns überlegen, was wir Besseres mit unserer Zeit anfangen. Es ist, das klingt jetzt sehr negativ, dadurch, dass die Welt aber so detailliert ist und dass man so viel Zeug auch in den Shops kaufen kann. Also man kann ja auch Arcades besuchen, wo teilweise sogar noch mechanische Maschinen drin stehen, also nicht nur digitale, sondern jetzt auch so diese Maschinen, die so nur mit Drähten und mit Spielzeugmodellen funktionieren, die sind auch da. Sogar im Bergdorf, was erstmal weird ist, aber gibt's da. Genauso wie hast du schon erwähnt, die Gashapon-Automaten, da kannst du ganz viel von diesem Zeug sammeln. Es gibt in den Shops immer wieder so viel nutzloses Zeug, wo man denkt, ja, eigentlich brauche ich das Geld, aber irgendwie will ich das Ding auch haben.
Genau.
Und irgendwie gibt's auch für so eine bestimmte Aufgabe, wenn man 1000 Fische fängt, dann kann man wohl irgendwie ein T-Shirt sammeln. Liebe Grüße an Sebo aus dem Discord, der will das machen. Das hat gar keinen Nutzen, dieses T-Shirt, das heißt einfach nur, du hast es.
Ja gut, und du kannst halt die Sachen anziehen.
Genau, ich meine ja, du kannst sie natürlich anziehen, aber 1000 Fische fangen ist auch gar nicht so einfach. Und es macht trotzdem viel Spaß. Es ist wirklich dieses, wenn es kürzer wäre. Also wenn es jetzt so 15, 16, 17 Stunden gehen würde, wäre es, glaube ich, besser. Tatsächlich. Wenn man dann sagen könnte, so, okay, jetzt habe ich alle Aufgaben erledigt, jetzt kann ich noch den Rest irgendwie erledigen, der Rest ist optional. Ich glaube, dann wäre das Spiel besser gefahren, als dir auf dem Weg sozusagen alles irgendwie aufzuzwingen. Mhm. Dadurch, dass du so viel Routine irgendwie drin hast. Und das ist so das Einzige, was dieses Spiel nicht gut hinbekommt. Davon abgesehen, ist es einfach hammergeil, dass das Shenmue 3 wieder, dass Shenmue wieder da ist. Also richtig, richtig gut. Also
das Coole ist ja auch an dem Spiel, es spielt ja schon immer Ende der 80er und das spielt jetzt 87 und das merkt man an manchen Stellen. Das sieht man nicht nur an, jetzt wenn modernere Kleidung getragen wird, sondern auch an der Musik. Stellenweise zum Beispiel bei diesem doch sehr monotonen Holzhack muss ich aber immer wieder lachen, wenn man so gut dabei ist, dass dann plötzlich so eine rockige Synthie-80-Sound-Melodie dann kommt und du dann voll gut dann halt deine Holzscheite dann zerlegst. Und so, also diese Anspielung, man sieht es ja durch die Arcades, wie du sagst, wenn da ja auch mal mehr nicht nur digitale Spiele sind, sondern auch dann analog, dass man da zum Beispiel auch dieses mit so einem Hammer auf so ein Viech hauen kann und sowas.
Guacamole heißt es, glaube ich.
Guacamole, genau, so was man so vom Jahrmarkt auch kennt. Basketballkorb und Golf, dass man da halt dann auch wirklich so, wie man das physisch auch so machen kann. Und das ist dann total witzig. Und es gibt halt auch unglaublich viele Cafés. Leider kann man sich da so nicht reinsetzen. Also man kann zwar mit den Bediensteten sprechen, aber man kann sich nicht hinsetzen und sich einen Kaffee trinken. aber es ist schon total witzig gemacht, weil so an sich die ganzen Locations sehr lebhaft, also lebendig sind und sehr unterschiedlich auch. Also auch die einzelnen Stände, wo dann Essen und Ramsch und Pflanzen angeboten werden, sehen so unterschiedlich aus. Und die Leute sind auch witzig, weil der eine sagt, kauf nicht bei dem, der verkauft nur billiges Zeugs oder so. Oder mein Obst ist das Beste und solche Sachen. Und das ist schon witzig gemacht. Und was dann auch ulkig ist, es gibt halt in der Stadt gibt es ein Maskottchen, so ein Vogel, Shobu-Shan. und das ist überall versteckt. Und das muss man dann halt finden. Und dann gibt es halt dann am Ende auch wieder eine Belohnung dafür. Und man bekommt halt immer, wenn du bei einem Shop diesen Shobu entdeckst, kriegst du dann halt so eine Shopkarte und die sammelst du dann. Und die werden dann später, kannst man die dann halt wieder umtauschen. Das ist halt also schon lustig gemacht, so die Details, die du dann entdecken kannst.
Was ich irgendwie auch ganz witzig finde, darüber sollten wir vielleicht so zum Ende hin nochmal reden, ist die Sprachausgabe. Denn, also ich habe es auf Englisch gespielt und das ist der Originalsprecher aus der englischen Version von Shenmue 1 und 2, den haben den tatsächlich wieder ins Boot geholt und der Ryo ist ja so ein naiver Typ. Das ist also, die Dialoge wirken so ein bisschen ungelenk, So wie es in den alten Teilen auch war, zumindest auf Englisch. Aber komischerweise kriegt das Spiel dadurch eine bessere Atmosphäre. Das kann ich nicht erklären. Ich kann es wirklich nicht beim besten Willen. Also es kann auch ein Gefühl von so dieses melancholischen Dringen sein, dass man das so haben möchte wie früher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch mit besserer Sprachausgabe funktioniert. Aber die Sprecher sind eigentlich gut, aber die sprechen alle so leicht naiv. So, also auch die Dialoge sind so ein bisschen naiv. Nicht immer. Also manchmal kommen auch richtig gute Sätze, aber es gibt auch so Dialoge wie, da laufen Ryo und Shen vor das Dorf runter und fragt er so, ja, das Sonnenblumenfeld, ne? Was ist denn da? Das Sonnenblumenfeld? Das fragt sie. Ja, naja, da gibt es halt viele Sonnenblumen. I see. Und dann ist der Dialog vorbei. Und du sitzt da so und denkst dir, okay.
Ja, ich frage.
Das ist wie, was ist das? Das blaue Licht und was macht das? Das leuchtet blau.
Also ich habe es auf Japanisch gespielt, weil ich da die Stimmen einfach angenehmer finde. Mhm. Aber ich kann jetzt schlecht sagen, ob die gelungen ist oder ob die im Japanischen auch so naiv sprechen. Also teilweise, was ich verstehen konnte, ist das so. Teilweise sind die Untertitel also die englischen Untertitel, einfach falsch. Oder waren es deutsche Untertitel? Egal, auf jeden Fall, die Untertitel waren auf jeden Fall nicht korrekt. Denn wenn die teilweise nur gesagt haben, stand ein ganzer Satz. Das erinnert mich so ein bisschen an die Bud Spencer und Terence Hill Filme, wo die eigentlich gar nichts gesagt haben und denen ein Spitzchen in den Mund gelegt wurde und da irgendein Joke rauskam. Und so war das da auch. Dann war das wirklich so, da sagte die Person nur nein und da stand irgendein ganzer Satz als Untertitel. Und ich dachte so, also irgendwas ist da bei der Übersetzung ein bisschen falsch gelaufen. Aber ja, auch die, ich denke mal, die japanische Original-Synchro ist auch jetzt inhaltlich nicht so intelligent jetzt unbedingt. Also man merkt halt bei Ryo halt auch da die Naivität sehr stark und es kommt dann natürlich durch die Übersetzung noch ein bisschen stärker hervor. Aber es macht trotzdem Spaß, weil es macht die Figuren eher so sympathisch. So.
Ja, wobei Shenhua ist ja nicht, das ist ja die Einzige, die nicht doof wirkt. Ja. Interessanterweise. Die ist so geschrieben, dass die ist klug und irgendwie hast du das Gefühl, die ist allgemeinwissend. Das kann man, also es gibt, da spoilern wir natürlich nicht, aber das scheint auch einen Grund zu haben. Die ist auf jeden Fall, die nimmt man sofort ernst, aber sie gibt so andere. Ryo ist so merkwürdig, also irgendwie so ein bisschen so dieses jugendliche Leichtsinn. Und bei den anderen Charakteren, da schwankt das immer so. Es gibt so Altmeister, die echt coole Sachen sagen. Mhm. Und da merkst du, okay, wow, die haben lange Lebenserfahrung hinter sich und so. Das merkt man dann. Und dann gibt es irgendwie so andere Charaktere, wo du denkst, naja, nicht so das helle, nicht die hellste Leuchte, die da jetzt in dieser Spielwelt sich befindet. Das ist total schwankend. Aber komischerweise tut es diesem Spiel keinen Abbruch. Also ich glaube nämlich, dass dadurch diese, obwohl sie natürlich überhaupt nicht realistisch sprechen, man aber dadurch das Gefühl hat, dass es in dieser Welt normaler wirkt, komischerweise. Das ist so ein ganz merkwürdiger Kontrast. Es dürfte eigentlich gar nicht sein. Man müsste eigentlich da sitzen und sagen, es darf eigentlich gar nicht funktionieren. Und es ist das komplette Gegenteil zu zum Beispiel Judgment, was wir Mitte des Jahres gespielt haben, wo die Synchro einfach alles wegbamst. Also wo die englische Synchro so unfassbar gut ist, dass man sich fragt, warum hat es das noch nicht viel früher gegeben? Und hier ist es genau das Gegenteil. Das ist genau das Gegenteil. Aber komischerweise tut es im Spiel nicht weh. Und das finde ich so merkwürdig. Aber jetzt haben wir beide natürlich zwei Shenmue-Teile vorher gespielt und kennen es jetzt gar nicht anders. Da kann ich auch schwer sagen, wie es auf Leute wirkt, die das noch nie gespielt haben.
Schwierig.
Und das ist allgemein auch so eine schwierige Frage, die man sich jetzt allgemein auf das ganze Spiel setzen soll. Weil, also sagen wir es so, diese melancholischen Gefühle und die Nostalgie, die geht natürlich flöten, das ist klar. Also wenn man das Inventar aufmacht und man findet die Fotos, die Polaroids oder man führt Telefonate mit alten Freunden, dann sitzt man da und sagt, ja nett, aber ich habe diese Emotionen nicht, wie wenn man diese alten Teile wirklich damals gespielt hat.
Das sagt einem ja auch überhaupt nichts.
Genau, das ist klar, das geht verloren. Ich glaube schon, dass man das immer trotzdem spielen kann als Kontrastprogramm zu den ganzen actionreichen Spielen. Also wer jetzt irgendwie Call of Duty hinter sich hat und Star Wars Jedi Fallen Order Dings da und vielleicht noch ein paar andere, der kann, und so Spielen wie Death Stranding oder so nicht abgeneigt ist, die so ein bisschen meditativer sind, also die ein bisschen ruhiger sind und jetzt nicht die ganze Zeit mit einer Action-Explosion nach der nächsten gehen. Es ist auch tatsächlich so, wenn bei Shenmue jemand in Gefahr gerät, dann ist es auch wirklich eine Gefahr. Also da gibt es zwar Kämpfe, über die wir übrigens noch gar nicht gesprochen haben, sollten wir gleich noch machen. Da gibt es zwar Kämpfe, aber das sind immer eigentlich eher so freundschaftliche Kämpfe und die enden auch nicht damit, dass die Leute bluten am Boden sitzen, sondern geben sich geschlagen und das ist es dann. Und es sind so sportliche Kämpfe,
genau,
sag ich mal.
Also ja. In dem Sinne, die Kämpfe, die dort ernsthaft stattfinden, das sind wirklich die von der Geschichte und nicht jetzt zufallsbedingt, sondern halt dann halt, ja, die müssen auch gemacht werden. Das sind also keine Sachen, denen man entgehen kann, sondern diese Kämpfe müssen stattfinden, da muss man auch drauf vorbereitet sein. Aber die anderen sind in dem Sinne die Trainingskämpfe.
Genau. Aber ich glaube schon, dass man es trotzdem empfehlen kann. Nur hat man nicht denselben emotionalen Impact, wie wenn man die beiden Teile davor kennt. Man kann es spielen mit der richtigen Erwartungshaltung natürlich, weil es ist keine AAA-Produktion. Man sieht auch nach vielen Ecken und Kanten, dass dort am Budget gespart werden musste, wo nicht die richtigen Ressourcen zur Verfügung standen. Macht das Spiel jetzt nicht schlechter, aber man muss halt einfach, es ist halt jetzt nicht. Also ich habe gerade Death Stranding gesagt, jetzt ist nicht Kojima mit seinem 3D-Scanner, wo die Leute detailliert eingescannt werden, bis auf den letzten Pickel. Und also so diese Form von Technik ist da natürlich nicht mit drin. Und das merkt man auch. Ich glaube, Kämpfe passt ja an dieser Stelle ganz gut, weil ich finde, die Budgetbeschränkung merkt man dort am allermeisten. Weil ich finde, gegenüber den alten Teilen auf der Dreamcast, da war das cool, da war das so Visual Fighter-artig so vom Kampf. Hat echt Spaß gemacht, wirkte auch durchdacht. Und hier in dem neuen, in Shenmue 3, wirkt das alles ja sehr lütt, so lose, luftig.
Ja, also es ist ja auch so, man bekommt halt immer diese verschiedenen Schriftrollen im Laufe des Spiels, entweder weil es Pflicht ist, dass man die findet oder kauft, oder man die sich selbst halt erkauft oder ertauscht. Und das funktioniert an sich so, es gibt bestimmte Moves, die sind halt schon drin, das sind in dem Sinne Kombos. Und dann gibt es die, die man hinzukauft. Das sind das neue Kombos, die man dadurch erlernt. Die kann man dann auch meistern, indem man die halt trainiert. Es gibt dann aber auch eine Möglichkeit, wenn man sich die Kombos nicht alle merken kann, dass man dann auf der R1-Taste sich 5 oder 6 Stück halt anlegt. Entweder gibt es das einmal mit Automatik oder halt manuell kann man sich auch so eine Sammlung anlegen von Lieblingsmoves. Und dann kann man mit R1 kann man dann da durchwählen und mit R2 die aktivieren. Und dann braucht es die aber natürlich immer wieder ein bisschen, die muss ich dann ja aufladen, bis man die dann verwenden kann. Und dann kann man wieder sozusagen diesen Quick-Move dann machen. Das ist ganz cool auch, aber irgendwie fehlt mir so, ich habe das Gefühl, da fehlt so ein bisschen die Handhabe. Es ist nicht so smooth wie Dead or Alive oder King of Fighters, wo du dann halt wirklich so richtig Kombos machst wie in einem Beat'em Up. Und also so hatte ich das bei den Teil 1 und 2 in Erinnerung. Das war eigentlich mehr schon fast, sobald die Kampfsequenz kam, war das wie ein Beat'em Up. Und zwar sehr schnell und schon natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber trotzdem so das Gefühl, dass das funktionierte besser. Und jetzt habe ich manchmal das Gefühl, ich drücke zwar eine Kombi, also eine Kombo-Eingabe, aber irgendwie passiert dann da nicht so viel. Wobei die mehr Wucht haben. Also wenn man die hochtrainiert hat und der schlägt damit zu, dann verliert auch der Gegner einiges an Lebenspunkten.
Was in dem Spiel fehlt, sind so vernünftige Bewegungsübergänge, die es in anderen vergleichbaren Spielen. Lass uns mal direkt Yakuza als Vergleich nehmen, weil wir das beide auch gespielt haben. Wenn Kiryu oder ja, wer ist der Typ? Tak zum Beispiel schlägt, dann führen die eine Bewegung aus und man kann aus dieser Bewegung heraus direkt übergehen in eine andere, wenn man rechtzeitig drückt. Das ist bei einem Fighting Game genauso. Also wenn Chun Li eine Rolle macht oder so, dann kann sie aus der Rolle heraus nochmal treten oder irgendwas anderes tun. Also alles hat irgendeine Art von Übergang und Choreografie. Bei Shenmue 3 gibt's das nicht. Du machst eine Bewegung, dann ist es zu Ende und dann steht Ryo erstmal. Ist beim Gegner aber genauso. Er macht einen Schlag und dann steht er erstmal.
Er ist nicht so flüssig.
Ja, und das ist erstaunlich, weil bei der Yu Suzuki ja eigentlich der Typ ist, der Virtual Fighter gemacht haben. Und Virtual Fighter ist bis heute eine der smoothesten Kampfspiele, die es überhaupt gibt. Und das ist einfach eine Budgetfrage, weil damals konnte man sich mit sehr viel Geld nur auf das Kampfsystem konzentrieren und diese Erfahrung natürlich und die Engine dann auch mitnehmen in Shenmue. Aber bei jetzt hier haben sie quasi bei Null angefangen, von Null an quasi jetzt ein super komplexes Kampfsystem zu machen. Das funktioniert nicht. Also es ist passabel, würde ich sagen. Also man kann es spielen. Ist nicht so, dass es irgendwie blockt oder überhaupt gar keinen Spaß macht, aber es fühlt sich einfach nicht so gut choreografiert und auch nicht so plausibel an von der Steuerung. Also es hat dieses, die Übergänge fehlen, der Punch fehlt, die Figuren bewegen sich auch gefühlt zu schnell. Also du machst viel zu schnelle Drehungen und Rollen, man drückt eine Taste und macht so und dann ist plötzlich diese Bewegung ganz schnell vorbei. Und das ist ganz anders. Also wenn du das zum Beispiel bei Yakuza spielen hast, das ist alles irgendwie so ein Gewicht und ein Punch.
Und das ist auch sehr schnell trotzdem.
Trotzdem schnell, aber irgendwie einfach alles, es geht nahtloser ineinander über. Und das fehlt Shenmue 3 da einfach komplett. Es sieht auch ungelenk aus. Die Kollisionsabfrage ist auch nicht so gut. Also
ich habe nicht das Gefühl, dass ich da immer jemanden treffe. Ja. Also man hat das Gefühl, man haut mehr daneben.
Genau.
Umgekehrt dann aber genauso. Und das ist ja nicht immer ganz so geschickt. Deswegen ist es ja auch nicht verkehrt, dass es nicht so viele Kämpfe im Spiel gibt. Es wird zwar schon in der zweiten Hälfte mehr, aber es ist nicht so, dass man da jetzt plötzlich an jeder Ecke dann halt irgendwie konfrontiert wird. Was es dann nämlich noch zusätzlich gibt, da denkt man erst, oh, jetzt kommt ein Kampf. Nee, Quicktime-Events. Ja, Quicktime-Events kennt man ja auch aus den alten Teilen und die können Frust oder lustig sein.
Ich finde die tatsächlich gar nicht so schwer. Aber das kommt drauf an, wie gut man die Buttons auf dem Controller auswendig lernt.
Ja, genau. die machen auch Spaß und man muss sagen, da ist ja wirklich viel Liebe auch ins Detail gegangen, weil wenn man es halt nicht schafft, ist es total witzig, was dann passiert. Eine Szene, die ich nicht vergesse, ist, dass dann Ryo jemanden verfolgt und der Typ dann so eine Leiter umschmeißt, wo oben aber gerade ein kleines Mädchen irgendwas an dem Haus macht.
Ja.
Das Mädchen fällt runter. Wenn Ryo oder wenn man als Spieler es nicht schafft, schnell die Taste zu drücken, denkt man so, oh scheiße, was passiert jetzt mit dem Kind? Das Geile ist, das Kind fliegt in einem Salto nach unten, macht irgendwie einen Kung-Fu-Move und macht dann noch so eine geile Lippenbewegung dabei, so wie Hua! Und so, dann steht das kleine Mädchen dann da so vor Ryo und er denkt so, oh scheiße. Und wenn das natürlich schafft, klar, hilft er ihr, ne, fängt sie auf und sowas. Aber das ist dann halt so geil gemacht und so sind alle Animationen, wenn man mal denkt, das Quicktime, also die Taste beim Quicktime-Event nicht erwischt. Es gibt da allerdings aber auch das Quicktime-Event beim Fangen von Hühnern und Enten. Und das ist manchmal ein bisschen komisch, weil da kommt die Taste, man drückt sie, aber trotzdem hat man sie irgendwie wohl nicht erwischt. Also es ist vielleicht auch da manchmal von der Kollisionsabfrage ein bisschen merkwürdig. Aber es klappt. Also es ist lustig. Es macht trotzdem viel Spaß, auch wenn manchmal vielleicht dann die so ein bisschen komisch zu erwischen sind.
Du meinst die Latenz.
Also. Die Latenz, genau. Ja.
Da gibt es ja keine Kollision. Das ist
ja
ein bisschen ablaufender Film. Aber ja, das ist dann nicht so präzise. Quicktime-Events, also viele machen Shenmue ja auch dafür verantwortlich, dass überhaupt Quicktime-Events in Spielen vorkommt, ja, ist ja klar, das ist im dritten Teil.
Ja, es gehört ja dann auch dazu.
Aber es sind nicht diese Fingerverknotdinger, die von David Cage wurden irgendwie über Kreuz.
Ja, bei Heavy Rain war das schon teilweise wirklich
ein manchmal hat das Kampf. Aber schon Sinn gemacht. Also manchmal war das schon cool. Da gibt es irgendwie an einer Stelle, wo man irgendwie mit so diesen FBI-Agenten so einen schlammigen Hügel hochklettern musste. Und es hat voll geregnet und man musste dann halt sehr konzentriert 3, 4, 5 Tasten drücken. Da hat das mal Sinn gemacht. Aber dann gibt's andere Szenen, bevor man dann runterrutscht und dann diesen Hang nicht hochkommt. Und dann gibt's aber andere Szenen, wo ein Spiegelei kocht und irgendwie 3, 4 Tasten drücken musst, damit dieses Spiegelei auch schön rund wird. Und dann denkst du, naja, also die Immersion steigert das nicht. Das ärgert dann eher so. Aber solche krassen Sachen hat Shenmue dann halt auch nicht. Und die meisten Interaktionen dort. Also ich finde auch, das ist nicht ganz so ganz so gemacht ist wie in den Vorgängern. Da hat man ja auch so Sachen gehabt, dass man mit dem Telefon zum Beispiel die Nummer noch einzeln wählen muss und so etwas irgendwie. Das ist jetzt nicht mehr so häufig.
Nee, die Nummern, die klickt man an. Also man hat, das ist aber eigentlich mehr Fanservice. Es gibt halt im zweiten Kapitel des dritten Spiels gibt es in dem Hotel ein Telefon und Ryo hat ja sein Notizbuch dabei mit den Nummern von seinen Bekanntschaften und dann klickt man einfach dann auf den Namen. Dann wird automatisch die Nummer gewählt. Das ist, glaube ich, aber auch eher so als Erinnerung gedacht, weil man kennt es halt aus den alten Teilen, dass man es dann wählen musste.
Ja, ja.
Da ist es einfach so, der nimmt dann Kontakt halt mit alten Bekanntschaften auf und man hat dann einen Dialog am Telefon und gleichzeitig noch alte Sequenzen aus den Spielen 1 und 2. Hm. Und das ist halt wirklich mehr so für die Fans auch gedacht, so der Oh-Effekt und man freut sich halt dann einfach ja mit den Leuten dann wieder zu quatschen.
Das stimmt. Und eigentlich Hustensaft kaufen?
Ja, Hustensaft gibt's da ja auch, so eine Art Hustensaft, in dem du dich dann damit heilen kannst. Schlangensaft.
Könnte ich jetzt, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Also man kann viel über Shenmue reden, aber viel davon ist Story. Und ich glaube, das macht keinen Sinn, den Leuten das jetzt hier in so einer Review vorwegzunehmen. Deswegen würde ich sagen, über die Story-Details, wenn mir das Ganze zusammenpasst, sprechen wir dann nochmal separat. Ja, dass wir so ein paar Tage erstmal verstreichen.
So ein Spoilercast dann?
Genau, ein Spoilercast. Ich denke, das ist hier beschlossene Sache. Also bei dem Spiel macht das absolut Sinn. Fazit ist, Verzeihung, jetzt kriege ich gerade nach einer Stunde wirklich einen kratzigen Hals. Fazit ist, es ist gut. Aber es ist nicht sehr gut. Es fehlt noch ein bisschen was. Natürlich in fast 20 Jahren, in fast 2 Jahrzehnten dreht die Welt sich einfach weiter. Ich würde sagen, emotional, wenn es nur um diese emotionale Wirkung geht, ist das Spiel absolut auf der Höhe. Wenn nicht teilweise sogar höher als bei den vorherigen Teilen. Also das finde ich, also aus dieser Sicht finde ich das cooler, besser. Spielerisch, finde ich, fällt es ein bisschen ab. Weil man merkt, dass das mit dem Kampf und mit der Spielzeitstreckung nicht so gut ausbalanciert ist. Und da merkt man eben, hätte mehr Zeit reinfließen müssen. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Ressourcen. Das sind Dinge, die, also Prügelspiele wie Soul Calibur oder so, brauchen lange Zeit, bis die so gut sind, wie sie dann auf den Markt gebracht werden. Das glauben viele Leute nicht. Aber Fighting Games ist eins der schwierigsten Genres, die man überhaupt machen kann. Und das Shenmue 3, das mit diesem Kickstarter-Geld und ein bisschen Kohle links, rechts irgendwie auch noch hingekriegt hat, das ist schon gut. Also ich will das jetzt nicht so sehr unter den Scheffel stellen. Aber es ist, also für mich persönlich ist es einfach ein Wunder, dass dieses Spiel existiert. Ich finde es großartig. Das ist eines der Highlights dieses Jahr. Aber ganz nüchtern betrachtet, ist es nur gut.
Ja, das muss man sich auch eingestehen, weil so sehr man dem auch entgegengefiebert hat und man natürlich etwas auch anders in Erinnerung hat, ist es von den Anforderungen, die man so an Videospiele heute stellt, und es ist an sich ja keine Indie-Produktion, sondern halt schon etwas Besonderes in der Spielewelt, besonders weil die ersten beiden Teile ja in dem Sinne schon bahnbrechend waren für den Zeitpunkt. Und heute hat sich halt so vieles verändert. Die sind viel weiter, was dann so die technischen Möglichkeiten, also des Gameplays überhaupt. Und gut, ist halt in Anbetracht des Kickstarters nicht anders möglich. Und ja, vielleicht, wenn dann Yu Suzuki es schafft, noch einen fünften Teil zu machen. Vierten Teil zu machen, dass er eventuell jetzt vielleicht hoffentlich durch den Erfolg, was jetzt dem dritten dann auch dann beschert wird, dass man da halt mehr Geld reinstecken kann, um diese Probleme, die jetzt halt der dritte Teil noch hat, dieses ja doch noch sehr altbackene Modell, dass man das irgendwie vielleicht ein bisschen auffrischen kann und es auch attraktiver für Nicht-Shenmue-Fans macht. So dann, also man kann so, weil wir das ja auch am Anfang gesagt haben, man kann den dritten Teil zwar auch spielen, auch wenn man die ersten Teile nicht kennt. Aber man ist natürlich storymäßig völlig raus und gefühlsmäßig auch, und man muss sich dann halt da auf ein sehr langsames Spiel einstellen.
Das finde ich aber super.
Ja, aber es gibt ja viele Leute, die würden dann erstmal denken, oh Gott, was ist das denn? Jetzt laufe ich da tausendmal von A nach B, frag die Person x-mal, bis ich weiterkomme. Hey, für uns, weil wir die Spiele auch kennen und lieben, aber für jemanden, der das überhaupt nicht so kennt, könnte das total langweilig sein und die brechen es ab.
Ja,
das
aber
ist eine schwierige Sache, jetzt zu sagen, können wir es uneingeschränkt anderen empfehlen, die Spiele nicht kennen in der Form, ausprobieren. Also man soll sich aber nicht davon abgeschreckt fühlen, weil es langsamer ist, sondern man soll sich wirklich gechillt die Zeit nehmen und es genießen.
Vor allem geht es nicht an jeder Ecke Mord und Totschlag.
Ja.
Das ist einfach ein sehr, sehr esoterisches Spiel. Und ich finde, das kann man dem nicht hoch genug anrechnen. Also in einer Spielindustrie, wo 95, sagen wir mal, 90% gefühlt, 85% der einzigen Lösung, die man im Spiel anwenden kann, irgendeine Form der Gewaltanwendung ist. Und da rede ich jetzt nicht nur von Call of Duty, sondern halt auch bei vielen Jump'n'Runs muss man seine Gegner beseitigen und alles. Also es wird halt im Spielen mit einem sehr früh beigebracht, da kommt ein Gegner, hau ihn um, schieß ihn um, tritt auf ihn, mach irgendwas, mach ihn tot. Ist Shenmue einfach so geil anders, weil dort jeder Charakter wirklich ein, also selbst Gegner sind trotzdem Individuen, die man zu respektieren hat. Und das finde ich super. Ja, das schafft nicht mal Yakuza. Da gibt's die Goons, die man verprügelt und man macht ganz viel Quatsch mit denen und es ist halt so videospielig übertrieben. Selbst nicht mal die Yakuza-Spiele, nicht mal Judgment oder so kriegt das so gut hin. Also Shenmue ist ein Spiel, auch so dieses ganze Martial Arts-Ding und so dieses ganze Motiv, es geht echt so viel um Respekt in diesem Spiel. Das ist allein deshalb würde ich das schon, finde ich das schon eins meiner Highlights dieses Jahr, weil das so, ich finde geil, dass Yuzuki nicht gesagt hat, ja, okay, scheiße, wir müssen unser Spiel verkaufen, lass mal mehr Action reinbringen, sondern nee, er macht sogar noch weniger Action als eigentlich, als, also zwar gibt's mehr Kampfsequenzen hier und da, aber trotzdem hast du das Gefühl, das Spiel ist halt noch in sich gekehrter und noch langsamer geworden. Vielleicht auch, weil Yuzuki mittlerweile auch 20 Jahre älter geworden ist und ein bisschen nachdenklicher ist. Und ich finde, doch schon. Also ich denke, das funktioniert, glaube ich, auch, wenn man Shenmue 3 nicht kennt. Also ich weiß nicht genau, wie man diese Empfehlung auffassen kann in einer Zeit, wo die Leute auch gerne Cookie-Clicker klicken oder sowas spielen. Und es gibt viele andere Spiele, die auch sehr viel gestrecktere Spielweisen haben. Es gibt ja Menschen, die schaffen es dann irgendwie durch Spiele wie Anthem oder ich weiß nicht, diese ganzen Loot-Shooter durchzukommen, wo dir nichts anderes passiert, dass da Zahlen hochgehen. Die sind ja auch teilweise sehr stark spielgestreckt. Deswegen, das jetzt Shenmue vorzuwerfen, ist so, man muss es sagen, aber ich glaube, dass es vielleicht für manche keinen so großen Effekt irgendwie hat. Also ich habe es ja trotzdem weitergespielt. Es ist ja nicht irgendwie so, dass es mich dann irgendwie aufgehalten hat, aber ich glaube, ich sehe da ein potenzielles Problem. Und das ist ja quasi alles. Aber naja, fast. Es ist fast da. Das kann man sagen. Aber allein, dass ich niemanden umbringen muss, so was für, wo gibt's das? Wo gibt's zwei, wirklich, die Challenge jetzt zum Abschluss an alle Hörer. Wir können ja wirklich mal im Discord und auf Twitter und so diskutieren. Ein Action-Adventure oder ein charaktergetriebenes Spiel, ne, wo irgendwie Figuren drin vorkommen, also wo eine Handlung eine Rolle spielt und so, wo niemand getötet werden muss und wo, genau, wo alleine, dass das, glaube, das reicht schon aus, wo niemand getötet werden muss. Mal da mal drüber nachdenken, wie viele Spiele gibt's da? Also der Trend,
das ja, aber wobei du bei Shenmue das nicht vergessen hast, ist es immer noch eine Rachegeschichte,
ja, und das ist ja das Verrückte.
Läuft ja auch auf andere Dinge noch hinaus, aber ja, also.
Ja, aber diese Rache, das ist ja das Verrückte, das finde ich so verrückt an Shenmue. Es fängt mit dieser Rachegeschichte an, es fängt ja mit einem Mord an, aber führt halt eigentlich nicht dazu, zumindest bis jetzt.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, Ryo ist eigentlich die ganze Zeit darauf aus, den Mörder seines Vaters zu finden und Rache zu üben. Also
es wird
halt nicht so gezeigt, aber an sich ist das ja sein Ziel. Und,
aber hast du das Gefühl, dass er Mordlüstern ist?
Oder nein, das nicht. Nein,
das ist nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass sie ihn konfrontieren will. Aber das heißt dann nicht, dass sie ihn töten möchte.
Ja, es ist halt schwierig. Aber klar, also ich weiß, was du damit sagen willst, im Spiel selber wird auch Ryo immer, also er würde zuschlagen, das sagt er ja selber, ja. Aber Shenfa und auch die Dorfbewohner sagen zu ihm, hör mal zu, das geht nicht, du kannst da jetzt den nicht foltern oder sowas oder was ist mit den Dorfbewohnern, er will ja auch die Dorfbewohner beschützen und dass denen nichts passiert und deswegen, er wird ja auch dann zurückgehalten, aber an sich ist natürlich in ihm drin, weil er, ich meine...
Ja, und wir sind ja der Spieler.
Ja,
und wir sind es ja gewohnt, immer Gewalt in Spielen anzuwenden. Das ist doch eine geile Parabel. Und dann kommen andere Figuren und sagen, hör zu, du kannst kämpfen, aber das dient nicht dazu, anderen weh zu tun. Sondern es dient der Selbstbeherrschung und es geht darum, sich einen Respekt gegenüber anderen
zu verdienen. Ja, klar, und anderen zu helfen natürlich, klar.
Aber das geht jetzt schon so ein bisschen in diese Spoiler-Richtung. Das finde ich halt so erstaunlich. Es fängt mit dieser Rachegeschichte an, aber hat schon im zweiten Spiel, hat schon beim ersten Spiel eigentlich nach einer Stunde oder zwei hat man das Gefühl, jetzt ist der Knaller irgendwie vorbei und jetzt geht das ganze Spiel relativ friedlich weiter. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Deswegen, also aus dieser Sicht mag ich das Spiel sehr, sehr gerne. Aus dieser esoterischen Sicht. Das finde ich funktioniert auch super gut. Insofern, ja, also ich würde es nicht uneingeschränkt empfehlen, aber ich finde es gut trotzdem.
Ja, auch von meiner Seite aus. Also ich liebe es immer noch und die ganze Atmosphäre, die halt auch die alten Spiele hatten, ist dort nicht verloren gegangen jetzt mit dem neuen Titel. Und es ist, also ich finde es total angenehm. Ich habe mich da einfach immer dran gesetzt, um dann diese Umgebung zu genießen, die Atmosphäre zu genießen und da einfach mal zum Beispiel zig Screenshots anzulegen, weil das so schön ist, weil dann irgendwie die Landschaft gerade so idyllisch ist oder aber auch die Gebäude so toll sind oder die Geschäfte. Und dann habe ich einfach immer Screenshots gemacht, so wie als wäre ich jetzt gerade so ein Tourist, der dann durch die Gegend läuft und Fotos macht.
Ja, er ist ja auch quasi Besucher.
Genau.
Insofern passt das gut zusammen. Ja, Shenmue 3 gibt's für PC und für PS4. Warum es keine Xbox-Version gibt, ich habe keine Ahnung.
Kommt vielleicht noch.
Könnte ich mir auch vorstellen, dass es noch portiert wird auf die Switch oder so. Bei Unreal Engine, da ist, stehen grundsätzlich erstmal alle Türen offen. Ja, und da kommt auf jeden Fall bald von uns noch mehr. Cool. Mert, wo findet man dich denn?
Ja, auf Twitter und Instagram unter Pumpkin Portfolio oder Pumpkin.
Kommt da bald ein Rio Cosplay?
Ja, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Also Rio und Ren würde ich gerne beide dann cosplayen mal irgendwann so. Aber ja, es sind noch zu viele Yakuza-Pläne auch vorher drin, deswegen mal gucken.
Kommt ja bald auch Yakuza 7.
Ja.
Diesmal als Rollenspiel.
Ja, aber ich freue mich ja auch schon mega drauf.
Das wird super. Okay, cool.
Und natürlich die HD Collection.
Stimmt, aber die HD Collection kommt vorher raus.
Genau.
Ne? Ja. Nächstes Jahr im März oder so?
Ja, irgendwie so um den Dreh.
Aber beides erst nächstes Jahr. Aber cool. Also ein schöner Jahresabschluss zur Shenmue 3 und wir melden uns dann in ein paar Wochen, Tagen dann nochmal wieder. Wenn es an die Retro-Perspektive, ist es eine Retro-Perspektive oder ist es ein...
Ja, wir könnten es mischen als Retrospektive
oder Nachschlag.
Und Spoiler-Nachschlag,
genau.
Wie auch immer.
Wir gucken mal.
Ja, weil ja noch der von Yakuza die anderen Teile auch noch fehlen.
Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt auf die Kommentare, wie viele Spiele wir nennen, wo Action-Adventures wir nennen ohne Mord und Totschlag. Da bin ich mal echt gespannt. Mir fällt jetzt gerade spontan nicht so viel ein, deswegen mal sehen. Cool, dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.